Ja, von mir hier nochmal herzlich willkommen. Schön, dass ihr euch aufgemacht habt. Nach unserem Sitzungsmarathon gestern Abend ist ja fast 10 war da, gell? Und dann seid ihr heute Morgen schon wieder da. Der Ulrich schaut ein bisschen müde aus noch. Aber das bauen wir nicht weiter aus. Schön, dass du da bist. Die Geschwister, die schon länger in der Gemeinde sind bei uns, die wissen das. Jede Gemeinde hat so eine gewisse Tradition. In der Akzente-Gemeinde in Sulzbach, da gibt es jedes Jahr den Zyklus der Pflaumenpredigter. Wenn der Willi Beck also auf das Feld seiner Eltern gehen muss und Pflaumen pflücken muss, ja, dann tut er das meistens wahrscheinlich dann beim Zwetschgenzopfen, überlege dann und dann fließt es in seine Predigten ein. Also in der Akzente gibt es immer die berühmten Pflaumenpredigte von Willi Beck. Und eine gewisse Tradition in der süddeutschen Gemeinschaft, wenn es Sommer wird und Zeit wird, das Motorrad loszuführen, dann kommt die Reihe der Motorradpredigte bei uns hier. Und ich möchte euch da ganz klar ein bisschen in einem, keine Angst, es wird nur ganz am Rand und nur ein kleiner Einstieg, Manfred, ich bitte dich drum. Ihr habt da schon viel diese Bilder angeschaut, einige beim letzten Brunch. Und jetzt möchte ich euch das noch einmal zeigen hier kurz. Als ich etwas verfrüht heimgefahren bin, bin ich am Comer See hier unten. Abends um 10 war nachts um 10 am Comer See hier unten. Okay, da war ich am Comer See. Und dann habe dann gesagt, der nächste Tag, wenn ich schon das so dann wäre. Fährst noch vielleicht nach Gräser, vom Museum aus, über den Lügmania-Pass. Der Bus ist theoretisch noch 84 Kilometer, circa 7,5 Stunden. Aber ja, am nächsten Morgen habe ich dann mal eingegangen, schnellste Route nach Sechselberg. Ja, und ups. Jetzt ist das also nicht Richtung Lübmania gefahren, das Navi, sondern ist da am Comer See entlang. Das war wunderschön und toll und so, aber ich habe irgendwie gemerkt, das ist nicht ganz so, wie du eigentlich solltest wollen. Aber okay, die Navi sind ja geschickt, also das ist wirklich eine große Herausforderung. Das hatte ich auch schon mal, das muss ich gleich hören. Wenn du ins Motorrad fährst und dein Navi sagt, fahr dahin und deine Frau hinter sagt, fahr dorthin. Also, aber ich war ja allein, okay? Das war, ich habe gesagt, fahr mal rüber Richtung St. Moritz. Es ging nur Richtung St. Moritz. Da habe ich gedacht, okay, dann geht es vielleicht über den Stühlenpass oder so. Vielleicht ist ja der Lugmann zu. Kann ja sein. Vielleicht ist es mal nicht weitergefahren. Und dann siehe da, als der Stühlenpass kam, auf einmal, da wären es ca. 520 Kilometer gewesen und 5,5 oder 6 Stunden, ja. Auf einmal geht das Navi weiter Richtung St. Moritz. Gibt's doch nicht, was soll denn das? Aber ich habe keine Internetverbindung, ich konnte nicht gucken, wie es mit den offenen Pässe ist. Kann das sein, und das ist zu. Ich war in St. Moritz, da habe ich gedacht, jetzt geht's von da aus wieder Richtung Chur weiter. Nein. Noch ein bisschen weiter. Und auf einmal zack, das Navi biegen sie links ab und ich stehe an der Bahnverladestation. Der Kühler war es, glaube ich, ja. Und da stehe ich dann mit meinem Motorrad. Da habe ich geguckt, okay, 45 Minuten bis zum nächsten Zug. 40 Euro, das tut dem Schwabe dann auch noch schwerfallen. Das ist noch ein Franke, Entschuldigung. 40 Franken, das tut dem Schwabe dann auch noch schwerfallen. Voilà. Was machst du jetzt da hinten, St. Moritz, gehabt? Dann geht man weiter. Okay, dann bin ich über Pfunds im Strand, wenn ihr praktisch kennt. Am Schluss waren es dann knapp 600 Kilometer und 8 Stunden. Und es war zum ersten Mal in meinem Motorradfahrerleben, dass ich heimgekommen bin. Und der David voll begeistert gesagt: Opa, schön, dass du da bist. Komm, wir fahren eine Runde in der Geusbühl hinten aus. Und zum ersten Mal hat der Opa gesagt: David, ich kann nimmer und ich will nimmer. Lange Rede, kurzer Sinn. Es ist die Fragestellung, dass manchmal die Wege, die wir überlegen, die wir planen, auf einmal kommt ein anderer Weg.
Wir lesen einen Abschnitt, Gerd hat schon angesagt, ja, wo es genau darum geht. 2. Mose 13, die Verse 17 bis 22. Als nun der Pharao das Volk hatte ziehen lassen, führte sie Gott nicht den Weg durch das Land der Philister, der am nächsten war, denn Gott dachte, es könnte das Volk gereuen, wenn sie Kämpfe vor sich sähen und sie könnten wieder nach Ägypten umkehren. Darum ließ er das Volk einen Umweg machen und führte sie durch die Wüste zum Schilfmeer und Israel zog wohlgeordnet aus Ägyptenland. Mose nahm mit sich die Gebeine Josefs, denn dieser hatte den Söhnen Israels einen Eid abgenommen und gesprochen, Gott wird sich gewiss euer annehmen, dann führt meine Gebeine von hier mit euch fort. Sie zogen aus von Sukkot und lagerten sich in Etam am Rand der Wüste. Und der Herr zog vor ihnen her, am Tag in einer Wolkensäule, um sie zum rechten Weg zu führen, und bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit sie Tag und Nacht wandern konnten. Niemals wich die Wolkensäule von dem Volk bei Tag, noch die Feuersäule bei Nacht. Das Volk, die Israeliten, wollten weg. Sklaverei, Fronarbeit, immer mehr Ziegel, immer mehr Leistung, immer mehr Plagerei, wenig zu essen, viel zu arbeiten, eine Mordsschinderei. Sie wollten weg, sie wussten, das kann so nicht weitergehen. Und sie haben zu Gott geschrien und da waren sie sich einig, raus aus der Sklaverei. Das haben sie, ja, das auch ausgesprochen, ja. Im 2. Mose 6 wird es gesagt. Mose sagte solches den Kindern Israel, aber sie hörten ihn nicht vor Seufzen und Angst und harter Arbeit. Der Mose hat sie ihnen als angekündigt, hat sie ihnen in Aussicht gestellt, wir kommen in ein neues Land, Gott wird uns herausführen. Und er hat es angesprochen, ausgesprochen im Auftrag Gottes, aber sie hörten ihn nicht vor Seufzen und Angst und vor harter Arbeit. Das Volk hat also zuerst schon gefragt und gewollt und gesagt, Gott, führ uns raus, hilf uns raus. Aber es fiel ihnen schwer, was Gott ihnen sagte, zu hören. Sie waren so mit ihrem Überlebenskampf beschäftigt, dass sie Gottes Zusage der Rettung durch Mose gar nicht gehört haben. Das kann es geben, auch heute, dass ich den Eindruck habe, dass die Welle so über mich schlagen, dass ich den Blick aufs rettende Ufer in der Gefahr bin zu verlieren. Das war die Situation des Volkes Israel dort. Also es ist ihnen dort zuerst mal schwer gefallen, dieses Reden Gottes zu hören. Jetzt einige Zeit später waren sie dann doch bereit zu hören und es aufzunehmen. Was kam als nächstes? Das Passahfest, ja? Gott verheißt ihnen, dass sie frei werden und jetzt sind sie bereit, es zu hören. Gott setzt das Passahfest ein, das Lammschlachten, das Bestreichen der Türpfosten mit dem Blut des Lammes, ja. Und dann wird im 2. Mose 12 erzählt, und alle Kinder Israel taten, wie der Herr Mose und Aaron geboten hat. Also führte der Herr auf einen Tag die Kinder Israel aus Ägyptenland mit ihrem Heer. Sie haben also Gott gerufen, sie haben um Hilfe geschrien, sie haben gefragt, was er will, und er hat sie herausgerettet. Manfred, jetzt kannst du uns mal dein Bild, das der Manfred zum Text gebracht hat, bringen. So hat es einer illustriert, wie das mit dieser Feuersäule bei dem Auszug hätte sein können. Ist also keine Originalvideo von vor 3000 Jahren, gell, also da hat der Manfred, war der Manfred nicht, sonst hätte er es neu videografiert, gell. Aber Ja, so ist es wohl gewesen. Lass es noch ganz kurz da, bitte. Das war natürlich eine tolle, eine einmalige, eine besondere Sache. Gott, der vor dem Volk Herzog ist, am Tag in dieser Wolkensäule. Und noch markanter, noch deutlicher, noch unverwechselbarer in der Nacht mit dieser Feuersäule. Das muss, wow. Gott ist ein Gott, der spricht. Und heute sind wir so etwas kleinere Runde, da können wir das machen. Lasst uns mal zusammentragen, wie kann Gott zu uns sprechen? Oder wie hast du Gott sprechen gehört und welche Möglichkeiten gibt es, dass Gott zu uns spricht? Lasst uns das auf lauten Zuruf. Welche Möglichkeiten gibt es? Wenn wir stille werden, wenn wir ins Gebet gehen, wenn wir also sagen, höre, dein Knecht spricht, wenn ihr stille werdet im Gebet. Gott spricht durch sein Wort. Gott spricht durch sein Wort. Er hat noch mehr Möglichkeiten.
Gott spricht durch Reden und Brüche in Situationen, wo man sein Sprecher empfindet.
Dass er uns Eindrücke, Impulse gibt und wir auf einmal das Gefühl haben, was solltest du jetzt tun? Ich durfte es mal erleben, dass ich einen Bruder besucht habe und er hat nachher zu mir gesagt, Frieder, du bist mir jetzt zum Engel geworden. Weil er in dem Krankenstand, wo er war, so niedergeschlagen war, so betrübt war, so keine Zuversicht mehr hatte, dass er einen Zuspruch brauchte von meinem Bruder. Ja? Und das hat mir Gott einfach eingegeben, jetzt besuch doch den einmal und guck nach dem. Kann sogar sein, ich weiß gar nicht mehr sicher, dass vielleicht Birgit sogar das Sprachrohr dann war, das nochmal gesagt hat, du, gang mal zu dem. Das weiß ich nicht mehr ganz sicher. Aber auf jeden Fall so ein Eindruck und dann zu gehen, durch Eindrücke. Durch wen oder was noch? Durch die Schöpfung kann Gott zu uns sprechen, dass wir auch, wenn wir die Schöpfung nehmen, das war im Eingang das Lied auch, ja, dass ich sage, ja, vor Gott anbetend stehen bleib und die Schöpfung nehme und damit seine Allmacht und seine Größe und die Wunder seines Tuns erkenne und auch weiß, okay, wenn er das gemacht hat, dann hat er auch Zugriff auf mein kleines persönliches Leben. So, Sekunde, wo war die Predigt?
Ja. Uschi?
Durch eine Predigt. Durch das Wort Gottes, das uns gesagt wird. Und ich werde es immer wieder sagen, deshalb finde ich es gut, dass wir diese Mischung haben. Am Sonntag hier eine Predigt, wo wir aufgefordert sind zum Hören. Da wird uns das Wort Gottes gesagt. Und es ist auch eine gute evangelische Tradition, eigentlich dann über die Predigt nicht zu diskutieren, sondern das einfach mal als Wort Gottes stehen zu lassen. Und aber genauso, was wir dann am Mittwoch machen, dass wir hier uns zusammenkommen und das Wort Gottes miteinander teilen, miteinander überlegen, diskutieren und fragen und eine auch sagen kann, sehe ich aber ganz anders wie du oder könnte Gott nicht auch das gemeint haben oder was immer auch. Wir brauchen beides, uns das Wort Gottes sagen zu lassen und über das Wort Gottes uns auszutauschen. Und aber Gott kann auch durch eine Predigt, Gott sei Dank, sprechen zu dir, zu mir. Peter, du hast, glaube ich, noch was. Ja. Und manchmal sogar durch meine Frau. Berle, er braucht durch dein Mann. Das haben wir noch gar nicht gemerkt, gell? Ja? Durch meine Frau, durch dein Mann, durch Geschwister, dass Gott zu uns spricht, dass auf einmal der Bruder oder die Schwester vielleicht sagt, ha, du, mach doch das oder ist das in Ordnung, wenn du das machst? Und dann kann er uns in Frage stellen und kann uns da praktisch auf ein ganz neues Herausforderung ansprechen. Also wir sehen, dass Gott viele Möglichkeiten hat, zu uns zu sprechen. Was ist aber dann auch nötig, wenn er so zu uns spricht?
Das wird auch
richtig. Ja, gell? Ja. dass wir gehorchen. Ja. Ihr Kids, ihr kennt es sicherlich, dass manchmal die Mama sagt, Zimmer aufräumen. Und wo sind dann eure Ohren manchmal? So wie meine jetzt. Ja? Sind die manchmal so wie meine jetzt? Da sind manchmal die Ohren zu bei den Kindern. So, gell? Oh, Mama, was rufst du so laut? Ich höre dich nicht. Ruf lauter, ich höre dich nicht. Hab gerade keine Zeit. Ich kann und ich will gerade nicht. Oh, lass doch die Mama schwätzen. Ja? Das soll's geben. Und das gibt's nicht nur bei Kindern, wenn dran ist, das Kinderzimmer aufzuräumen. Da seid ihr in bester Gesellschaft. Manchmal gibt's es bei uns Große auch, dass Gott uns etwas sagen will. Und dass wir es nicht hören wollen. Ich weiß nicht, ich habe es euch ja vorher gezeigt, diese Motorradstrecke. Ich weiß nicht, hat es mein Navi nicht peilt? Hab's ich nicht peilt? Vielleicht war ja auch, das haben wir auf unserer Hochzeitsreise, haben wir mit dem Motorrad gemacht, mit einer ausgeliehenen Maschine von einem Freund, ja. Da wollte ich das Timmelsjoch hochfahren und da sind wir gefahren und gefahren und gefahren. Und auf einmal kam ein Schild, oh, Timmelsjoch gesperrt. Ich glaube, wir sind dann sogar noch weitergefahren, wie das bei meinem Motorrad manchmal so ist. Das zieht dann manchmal weiter. Und dann sind wir auf einmal oben vor einem riesen Schneeberg gestanden. Vor einem riesen Schneeberg. Und aus war es mit dem Timmelsjoch. Ich musste also umdrehen, musste zurückfahren. Und das ist auch etwas, was das Volk erlebt hat. Gott schickt uns nicht immer den geraden Weg. Vielleicht hat mein Navi das sogar richtig erkannt, dass an dem Lukmanier ein Steinbruch ist, eine Schneewehe steht oder was immer auch, ja? Und so heißt es im Vers 17, als nun der Herr das Volk hat ziehen lassen, führte sie Gott nicht den Weg durch das Land der Philister, der am nächsten war. Denn Gott dachte, es könnte das Volk gereuen, wenn sie Kämpfe vor sich sehen, sie könnten wieder nach Ägypten umkehren. Er weiß es, wenn es mal richtig schwierig wird, wenn es mal hart auf hart kommt, dass wir dann manchmal auch, obwohl wir einen Auftrag von ihm haben, obwohl wir von ihm etwas gehört haben, geh da und mach das und das und das, dass wir dann manchmal auch umdreht und in der Gefahr sind, das Ziel aus dem Auge verlieren. Deshalb war das wichtig gestern auch, diese Fragestellung, die ich gestern Abend auch angesprochen habe, dass wir immer wieder neu beten und fragen und miteinander gemeinsam auch ringen, was ist das Ziel, der Auftrag unserer Gemeinde? Was ist für uns wichtig im Miteinander? Das war mir hilfreich, dass der Bruder das angesprochen hat und dass wir da miteinander drüber nachdenken können und sagen, ja, was sollen wir tun in der nächsten Zeit, Herr? Und so auf Gott hören, das ist gut, wenn man das macht und seinen Weg zu gehen, das ist gut für uns. Am Rande wird hier jetzt eine kleine Geschichte eingestreut. Mit dem Josef, Vers 18, 19. Er ließ das Volk einen Umweg machen, das hat er mal gerade, führte es durch die Wüste zum Schilfmeer. Und Israel zog wohlgeordnet aus Ägyptenland. Und Mose nahm mit sich die Gebeine Josefs. Denn dieser hatte den Söhnen Israels einen Eid abgenommen, gesprochen, Gott wird sich gewiss euer annehmen, dann führt meine Gebeine von euch hier fort. Was war denn das Ziel des Josef wohl? Was könnte denn das Ziel des Josef gewesen sein? Es war ja dieser altbetagte Urvater des Volkes, der praktisch in einer Reihe mit Abraham und alle genannt werden kann. War das eine Beweihräucherung? Die müsstet mir einen großen Schrein setzen. Warum hat der Josef das wohl gesagt auf seinem Sterbelager? Nehmt mich einmal mit, wenn er ins gelobte Land geht. Warum wohl? Was bedeutet das? Ja, und wenn er sagt, nehmt mich mit, was tut er dann gleichzeitig? Gute. In der Heimat, Bruder?
Er hat in Hinterhalten, Gott hat dann im 400 Jahre, wenn er dort sein, dann geht es zurück. Der hat es wach in sich, das kommt, und hat diese Verheißung, dass die Frau immer in Frieden gehen. Gibt es verschiedene Ethos, ja. 400 Jahre und dann sind
ja. Er hat praktisch diese Vision, dieses Ziel des Volkes, hat er da damit im Grunde, wie du sagst, schwach gehalten. Das heißt, wenn diese Israelis in Ägypten verstaubt und verdreckt und fertig waren und sie sind irgendwann mit Absicht oder mit durch Zufall oder wie immer, sind sie in das Grab des Josef gekommen, hat sie ihnen aufgeblinkt, der Josef hat doch vor 30, 50 Jahren oder wann, als er gestorben ist, hat er doch gesagt, nehmt mich mit ins gelobte Land. Der Josef, der schon lang gestorben ist, hat gesagt, ja, wir kommen in dieses verheißene Land. Und dieses Ziel, das sehe ich auch so, das hat er wachgehalten, indem er sagt, nehmt mich einmal mit. Ihm ging es sicherlich nicht darum, denke ich, dass er, okay, für den Juden ist das wichtig, alle, die in Israel, in Jerusalem waren, gell, am besten natürlich auf dem Ölberg noch bestattet zu werden. Das ist für die Juden ja ein heiliges Gebiet und eine Vorstellung. Sehe ich es mal noch nicht genau, ja. Aber auf jeden Fall, damit hat er dieses Ziel, diese Vision. Gott wird uns heraus, auch diese Zusage, Gott wird uns herausführen aus den Schwierigkeiten, aus den Problemen, aus der Betrügung, Unterdrückung, aus der Knechtschaft Ägyptens wird er uns herausführen. Und ich lade dich ein, diesen Zuspruch Gottes für dich auch heute mitzunehmen. Da, wo wir in Schwierigkeiten sind, da, wo die Wellen über uns einstürzen und wir in der Gefahr sind, zu verzweifeln und nicht mehr weiter zu können, da spricht Gott dir zu, ich habe dich je und je geliebt. Das spricht Gott dir zu und es zeigt, er will so, wie er das Volk Israel ins gelobte Land geführt hat, wird er auch uns weiterführen in sein Reich, in seine Herrlichkeit. Und hat er Gutes für uns bereit. Gutes für uns bereit, im Hier und Jetzt vielleicht. Vielleicht auch nicht, da wo Schwierigkeiten sind. Vielleicht hat er uns Gutes bereit, im Morgen und im Hier sein zu können. Aber auf jeden Fall hat er uns Gutes bereit in seiner Herrlichkeit, in seinem Ziel und wird uns einmal zum Vater holen, wo es kein Leiden, keine Tränen mehr gibt. Und so wie das Volk Israel das mit dem Josef als Dienstauftrag, als Vision gehabt hat und dann umgesetzt hat, das ist also so eine Nebensätzle hier. Aber wir sehen, das ist ganz wichtig. So ist er auch bereit und lädt auch dich ein. Leb du von dieser ewigen Hoffnung, die ich dir gebe durch meinen Sohn Jesus Christus. Du kommst in ein Land, wo es keinen Schmerz, kein Leid und keine Tränen mehr gibt. Und diese Zusage, die macht er dir und mir. Und von so einer Zusage her zu leben, das lohnt sich. Und in dem Sinn ist auch das, dieser Auftrag des Josef, das ist ja eine gewisse Tradition gewesen, ein wichtiges Ding, das sie auch weitergegeben haben. Ja, es ist wie eine Straßenlampe. Straßenlampe ist wichtig und die zeigt uns ein Stück weiter weg. Gerade wenn du heimgehst, weil ich gibt's auch ein paar Straßenlampen auf. Was machst du noch, wenn eine Straßenlampe ist? Bist du auch froh zuerst einmal. Was machst du noch, wenn du heim willst? Naja, wenn Straßenlampen noch aus sind, da gehst du noch, ist eine Straßenlampe, dann freist du und du bleibst noch unten standen. Wie heißt das Wägle unten? Ja, bleibst du noch im Eselswägle standen, wenn du heim willst, oder was machst du noch? Na, laufst du weiter, ja? Die Straßenlampe ist gut, die zeigt uns ein Stück weiter weg, ja, aber wenn dann an der einen Straßenlampe hängen bleibst, ja, wie mein Freund sagt, nur Betrunkene halten sich an der Straßenlampe fest, und so ist mit der Tradition. Ja, die Tradition ist richtig und ist wichtig. Auch das, was mit dem Josef geschehen ist, wichtig. Aber nur, wenn man dann an der Tradition festhält, um die Tradition hochzuhalten, dann kann es auch schwierig werden. Also wir können in dem Bleiben erstarren Und der Kalte, das ist auch die Frage, die wir uns als Gemeinde stellen wollen. Wenn wir fragen, Herr, was willst du, dass ich tun soll, dass wir tun sollen, lass uns miteinander immer wieder neu erkennen, was unser Weg ist, wie wir uns selber auch miteinander verhalten sollen. Ja, dann ist es wichtig, dass wir uns das sagen. Die Tradition ist gut und richtig und wichtig. Aber wenn wir an der Tradition uns festklammern, dann ist die Gefahr da und dann können wir erstarren und erkalten. Und das ist eine große Gefahr für eine Gemeinde, für eine Kirche, für eine Vereinigung, ja, dass man erstarrt und erkaltet und nur noch die Tradition pflegt. Was ist das andere? Das andere, das wäre so ein blinder Aktionismus, dass kein Stein mehr auf dem anderen bleibt, dass immer was Neues kommt, dass man in der Gefahr ist, auf einmal sich im Kreis zu drehen, ja. Und ich kenne solche Visionäre, ich habe da zwei im Blick, die mit denen ich einige Zeit zusammenarbeite, durfte und konnte, aber ich habe das erlebt, wie die Gefahr da war, dass sie immer Neues gebracht haben und sofort was Neues. Und wenn was angefangen war, das war noch nicht halbe fertig, ja, dann kam schon wieder was Neues. Und da wird es dann auch gefährlich. Also das ist die zweite Gefahr. Auf der einen Seite können wir bleiben und in der Tradition erstarren. Auf der anderen Seite ist auch die Gefahr da, dass man sagt, oh, und da gibt es tolle auch Gemeindeentwicklungsbücher, Matthias, du wirst vielleicht auch manche gelesen haben, ja, wo wunderbar geschildert ist, wenn ihr so betet, wenn ihr das so macht, wenn ihr das so macht, ja, dann wird eure Gemeinde wachsen und blühen und alles wird toll werden, ja. Und dann ist die Gefahr groß, oh, jetzt machen wir, ja, da gibt es also verschiedene Dinge, das Gebet des Josaphat oder wie es heißt und so. Es gibt da verschiedene Sachen, ja. Und dann kommen wir ein Vierteljahr später, oh, jetzt hat mir aber Gott gezeigt, dass wir jetzt diese Lieder singen müssen, ja. Und dass wir das so machen müssen und. Und es gibt immer wieder was Neues, ja. Und man ist in der Gefahr und dreht sich nur noch darum, immer was Neues anzufangen. Und das ist auch nicht gut. Sondern gut und richtig und wichtig ist, so wie es die Israel gemacht haben, dass man zuerst einmal bereit ist, sich das von Gott sagen zu lassen. Und dann kann er einem etwas schenken. Vers 20. So zogen sie aus von Sukkot und lagerten in Etam am Rande der Wüste. So ist Gott zu dir und zu mir. Er kennt deine Kraft, er kennt deine Ressource, er kennt das, was in dir ist. Und er gesteht uns dann zur rechten Zeit auch mal zu, zuerst einmal zu lagern, innezuhalten, ruhig zu werden, vorhin ist es angesprochen worden, auch sich Zeit zu nehmen, zu hören. Was will er denn mir sagen? Was will er mir denn zeigen? Wie und wann und wo soll es denn weitergehen? Das liegt in diesem Etam drin, ja. Er lässt das Volk zuerst einmal lagern. Die sind raus aus Ägypten, die waren froh, die haben ihr Kriegsgerät dabei gehabt und alles und sind losgezogen. Und dann zuerst einmal durchschnaufen. Da sind wir froh, dass wir mit unseren zunehmenden Jahren das langsam lernen, Birgit und ich miteinander auch mal uns Zeit des Durchschnaufens zu bewähren, zu gönnen und zu sagen, ja, das darf auch sein. Mal durchschnaufen. Mal ruhig werden, hören und sage, ja, es ist gut. Es geht aber weiter. Sie sind also jetzt in Etam am Rande der Wüste und lagerten dort. Und jetzt aber kommt Gott im Tag mit der Wolke, in der Nacht in der Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit sie Tag und Nacht wandern konnten. Niemals wich die Wolkensäule von dem Volk bei Tag, noch die Feuersäule bei Nacht. Als Gott jetzt sich aufmacht, als Gott jetzt das Volk anleitet und durch die Wüste zieht, dann ist es auf einmal vorbei mit der Gemütlichkeit. Und es kann es auch geben, solche Zeiten, wo es dann wirklich auch angesetzt ist, vorwärts zu gehen, im Vertrauen auf Gott, seine Dinge zu tun und dort dran zu bleiben. Vielleicht auch mal dran zu bleiben, wenn es gewisse Widerstände gibt. Vielleicht auch mal dran zu bleiben, wenn es ermüdend ist, vielleicht auch mal eine Nachtschicht einzulegen und oder was immer auch, ja. Gott hat sich aufgemacht, das Volk ist gewandert, Tag und Nacht. Und wären sie stehen geblieben, wir haben es gestern Abend schon ganz kurz angesprochen, wären sie stehen geblieben und hätte gesagt, jetzt wollen wir nicht mehr. Nicht nochmal, heute Nacht nochmal weiterfahren, gell? Menschlich gesehen wären sie von den Ägyptern eingeholt worden. Menschlich gesehen wären sie dann dort in der Wüste massakriert worden. Wissen wir nicht, ja. Ist auch gut so, dass sie das nicht gemacht haben. Sie haben sich dann wirklich, als sie Klarheit hatten, da geht's weiter, dann sind sie dranbleiben und haben dann wirklich auch den Schwierigkeiten, auch den Widernissen zum Trotz, dann weitergemacht und sind an Gott geblieben. Das wünsche ich mir für mein Leben, das wünsche ich dir für dein Leben. Und das wünsche ich uns als Gemeinde, für unser gemeinsames Leben, dass man das macht. Gemeinsam immer wieder neu nach Gottes Auftrag zu fragen. In dem Frage dann bereit sei, zum Warten und auf ihn zu hören. Und wir haben es zusammengetragen, er kann ganz vielfältig zu uns sprechen. Und auf jeden Fall, wenn es auf einmal über zwei Kanäle kommt, vielleicht einen Impuls aus einer Predigt raus, vielleicht, dass ein Bruder sagt, du, hoch einmal, solltest du nicht das oder das. Also dann müssen bei uns alle Antennen auf Empfang sein. Okay, sollte Gott gesagt haben. Also zu warten, auf ihn zu hören. Und dann, wenn es uns klar ist, das zu tun, dass wir es dann auch im Zutrauen tun. Unser Vertrauen fasset und sagt, Gott, du wirst gut und richtig mit mir machen. Im Hier und Heute und im Morgen und in deiner Ewigkeit. Amen. Wir singen das Lied.